wenn wir jetzt mal vom Macher nochmal ausgehen, ne, der ja eben, was wir vorher gesagt haben, sich so in der Pflicht sieht, eben die Dinge voranzutreiben und. Der empathische Befähiger ist vielmehr der, der sagt, okay, wo kann ich unterstützen? Wo braucht es Befähigung? Wie kann ich empowern?
Wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, es gibt sehr viele Erwartungen, ich werde niemals alle Erwartungen erfüllen.
Dinge, die im Umfeld passieren, denken wir immer, der ist schuld. Also der hätte es ja auch anders machen können oder die. Also die wir attribuieren der auf die Person. Die Dinge, die uns passieren, da sagen wir, ja, also das System war nicht anders, die Organisation hat nicht zugelassen oder ähnliches. Meine Mitarbeiter läuft alles gut. Ja, weil auch Mitarbeiter merken, dass wenn ich jetzt mit so einem tiefen Gefühl ankomme, das ist nicht gut aufgehoben.
Yeah. Die Frage, womit sind denn eigentlich Führungskräfte ständig konfrontiert? Wie können sie sich selber reflektieren? Wo können sie auch selber mal innehalten? Wie können wir die Dynamiken, die in der Führung entstehen, so hinkriegen, dass es am Ende gesund für alle ist? Wir brauchen heutzutage empathische Befähiger. Das zumindest ist die These von Ursula Franke, Geschäftsführerin der Komma Personalentwicklung, Mediatorin, Coach und außerdem mein heutiger Gast. Ich bin Deborah Karsch, CEO von Persolog, Keynote-Speakerin und Mutter. Und du hörst Unterm Strich.
Bin gespannt, wie du das siehst, Ursula, aber ich finde, es gibt kaum ein Thema, über das die Menschen so kontrovers diskutieren, als über die Frage, was ist denn eigentlich gute Führung?
Absolut. Da kannst du von vorn bis lesen und hören. Und aus meiner Sicht hat es vor allen Dingen damit zu tun, dass Führung eine riesen Projektionsfläche ist. Also auf Führung oder auf Führungspersonen dann natürlich auch, wird alles Mögliche hin projiziert. Und wenn wir mal ein bisschen psychologischer drauf gucken, ist das natürlich, da wiederholt sich. Also einer Führungsperson, eine Autoritätsperson, selbst in agilen Konstellationen, in Projektkonstellationen, vielleicht ein bisschen abgeschwächter wie in klassisch hierarchischen Konstellationen. Aber es ist trotzdem da. Also Personen, die mehr Macht haben, Personen, die, von denen der Einzelne sich ein Stückchen abhängig fühlt. Und da reproduzieren wir alle, ja, das ist ja keiner davon ausgenommen, so alte Muster wieder. Auch alte Erfahrungen natürlich wieder. Und wünschen uns manchmal, dass es besser wird und dass es alles ganz gut werden soll. Und weil halt jeder seine individuelle Geschichte mitbringt, bringt auch jeder seine individuelle Projektion mit. Und da gibt es klar Strömungen und gibt es auch Neueres. Und also es ist ja nicht so, dass nur individuell gesehen wird. Aber dass das so beladen ist und dass, wenn ich in die Unternehmen reinhorche und mit Menschen spreche, mit Coaches oder mit in den Konfliktsituationen, ganz viel auch Sehnsucht kommt und ganz viel Wunsch kommt, was denn die Führung alles machen soll und was sie alles richten soll und auf wen sie alles eingehen soll. Oh, wenn man es mal überlegt, was da an Führungskräfte herangetragen wird, unglaublich.
Mhm. Es ist schon überdimensional hohe Erwartungen.
Ja, so ja, kann man
in das alle Richtungen in eigentlich. Alle Richtungen. Ne? Also ist das nur in Deutschland so eigentlich? Weißt du das? Oder ist das weltweit so?
Ganz ehrlicherweise kann ich es nicht richtig aus eigener Erfahrung sagen. Mhm. Aus dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich hergeleitet aus der Psychologie, glaube ich, ist es überall so.
Überall so. Steig doch da nochmal tiefer ein. Das könnte, glaube ich, ganz interessant werden. Was heißt das denn, dass jeder eigene Projektion mitnimmt oder mitbringt, die er dann in der Führung
mit reinbringt,
genau.
Quasi.
Genau. Was könnte das zum Beispiel sein? Also hast du mal so ein konkretes Beispiel?
Ja, kann ich auf jeden Fall. Also vielleicht muss man noch sagen, wir alle erleben in der Herkunftsfamilie oder in unserem ersten Bezugssystem, sagen wir es mal ein bisschen allgemeiner, ja zum allerersten Mal Führung. Wir klitzekleinen Kinder irgendwie, na, uns wird gesagt, was wir tun sollen, was unser Ziel ist, wo es hingeht, was nachher so Führungskräfte halt auch mit Mitarbeitern machen. Das ist unsere erste Führungserfahrung. Und keine Biografie ohne unerfüllte Bedürfnisse. Auch das. Ne? Und mit der Gemengelage werden ja Persönlichkeiten gemacht und ausgeprägt und sehen wir nachher im Verhalten, wie sich Menschen aufstellen, immer mit dieser Quelle damals auch schon. Und insofern, das bringt jeder mit so diesem Bestreben nach Erfüllung von ehemals unerfüllten Bedürfnissen sicherlich auch. Und insofern ist das, also da kann ja gut sein, oder was ich oft auch höre und wenn ich mit Menschen intensiver rede, in Potenzialanalysen zum Beispiel, ist ein großes Thema, dann ist immer die Frage, werde ich gesehen?
Das ist, glaube ich, sowieso so eine Hauptfrage, oder? Dass Menschen, ja. Menschen sich übersehen fühlen, ist ja auch ein mega Stressor.
Ja, ganz genau. Mhm. Also das ist, ich glaube, es ist immer nur ein mehr oder weniger nicht gesehen werden, aber es gibt vielleicht auch so eine Grenze, wo es echt richtig heftig wird oder es ganz ungesund wird, dass Menschen richtig auch dran leiden können, aber trotzdem trägt das auch fast jeder mit sich herum. Also werde ich ausreichend gesehen, wird das, was ich eigentlich möchte als Kind, wie ich mich fühle, meine Potenziale sozusagen, wie toll ich ein Bild malen kann, also werde ich dafür gesehen. Oder werde ich eben meinetwegen ganz klassisch nur für meine Leistung gesehen. Also wenn ich eine 2 oder besser nach Hause bringe aus der Schule, das ist ja das Markersystem in unserem Kontext, zumindest in unserer Kultur, dann bin ich okay.
Sagst du im Prinzip, dass wenn meine Eltern zum Beispiel jetzt sehr leistungsbezogen waren, ja, also nicht meine, sondern generell Eltern sehr leistungsbezogen waren, dass ich, und mir das fehlt, dass ich Anerkennung wegen meiner selbst kriege, dass ich das automatisch mehr oder weniger von meiner Führungskraft mir wünsche oder von ihr das sogar erwarte?
Total spannender Punkt. Nicht automatisch. Mhm. Weil, ich meine, wir haben ja gerade geredet, das ist in der Kindheit und wir sind den Dingen, die wir in unserer Kindheit erlebt haben, ja nicht ausgeliefert, aber wir tragen sie erstmal mit uns rum. Das ist so unsere Absprungbasis ins Erwachsenenleben. Aber wir gehen ja weiter voran, wir entwickeln uns, hoffentlich zumindest auch, hoffentlich, und reflektieren, genau. Und denken mal nach. Und
hoffentlich reflektieren wir. Ja. Unsere Zuhörer natürlich auf jeden Fall, sonst würden die Podcast nicht hören. Ja.
Ja, aber das sind ja die Sachen auf dem Weg, ne? Und manchmal bringt uns das Leben auch dazu, zu reflektieren. Na, wir erleben irgendwas, Einschnitt, Partner verlässt uns, jemand stirbt oder bla, puff. Also das Leben hält schon auch einiges bereit, was uns wachsen lässt automatisch. Aber muss ja nicht sein, viele Menschen interessieren sich, überlegen sich, werden auch angeregt, zu unter anderem über die Dinge, die du auch anbietest oder die wir auch anbieten in unseren Instituten, dass man nachdenkt, dass man reifer wird. Und auf dem Weg, da verändert sich natürlich eine ganze Menge. Und dann bin ich nicht mehr auch diesem Inneren so ausgeliefert, ne, dass ich denke, meine Führungskraft, meine Güte, die muss das doch machen. Warum sieht er denn das nicht? Das sind wirklich auch Aussagen, die ich in Coachings höre, ne, dass man gar nicht sich vorstellen kann, warum die Führungskraft das jetzt nicht gesehen hat.
Was die Person gemacht hat.
Genau, die Leistung, die man doch eigentlich gebracht hat und was man da fürs Team macht, meinetwegen und Ähnliches. Und dann ist so ein Schmerz eigentlich, so ein alter Schmerz, wieder da und es ist nicht die Person, der Führungskraft, sondern es ist die Rolle, das ist diese Funktion vielleicht, die da beladen wird. Aber natürlich steht eine echte Person dahinter. Also wenn ich jetzt auf die andere Seite springe und sage, ich bin Führungskraft, du bist Führungskraft, ne, also sich klar zu machen auch, was da eventuell auch vielleicht alles Mögliche auf dich projiziert wird, was gar nichts mit dir zu tun hat.
Das ist ja auch wichtig. Mir hat mal so ein Satz geholfen von John Locke. Ich weiß nicht, ob du die Serie Lost kennst.
Nee.
Hast du wirklich was verpasst. Du bist kein Serienfan, ne? Aber das ist wirklich eine gute Serie. Als Randtipp mal, ja. Da gibt's einen Typ, also zwei Leader im Prinzip. Ja, also zwei Führungskräfte, wenn man so will. Und der eine heißt John Locke. Und der sagt, in einem Satz sagt er, people always think they know better as long as they are not the leader. Mhm. Und es war so ein Satz, der mir in einer schwierigen Krise als Führungskraft, wo ich eben mit sehr vielen Erwartungen auch konfrontiert war, mal so geholfen hat, weil ich dachte, ja, das stimmt, es ist nicht so einfach immer, wie es aussieht. Man ist mit so vielen Erwartungen konfrontiert, man ist mit so vielen Wünschen in so viele verschiedenen Richtungen konfrontiert und man kann ja auch nicht immer, das ist ja das ja, falsche Bild von Führungskräften, man kann ja nicht immer alles machen, was man will. Mhm. Also es hängen ja ganz viele Stakeholder mit verschiedensten Interessen dran. Du musst dann auch irgendwie dafür sorgen, dass ein Unternehmensergebnis auch sauber aussieht. Mhm. Also es ist ja nicht so, als ob man einfach sagen kann, zack, das mache ich jetzt.
Absolut. Also das gilt für dich als Geschäftsführerin oder für mich als Geschäftsführerin, obwohl wir noch mehr Freiheit haben. Aber es gilt viel, viel mehr für die Führungskräfte
Absolut.
Im Unternehmen.
Ja, noch mehr.
Genau. Die ja in der Regel ja auch nochmal Führungskräfte haben,
genau.
die eingebunden sind und diese Sandwich-Position noch sehr viel mehr haben.
Mhm.
Absolut richtig, absolut richtig. Das ist so dieser systemische Bias auch, den wir kennen. Dass wir die Dinge, die im Umfeld passieren, denken wir immer, der ist schuld. Also der hätte es ja auch anders machen können oder die. Also die wir attribuieren der auf die Person. Die Dinge, die uns passieren, da sagen wir, ja, also das System war nicht anders. Die Organisation hat nicht zugelassen oder Ähnliches. Also das ist schon auch sowas, was man kennt aus der Psychologie, aber was manchmal hilft, aber manchmal dann auch wiederum nicht hilft, weil Spannungen da sind, Konflikte entstehen. Und du einfach konfrontiert bist mit dem, ja, manchmal irrationalen Erwartungen, Wünschen, oft auch nur Emotionen, ne? Spürst es ja mehr, als das gesagt wird.
Ja, ist richtig.
Ja.
Ist richtig. Was ist aus deiner Sicht wichtig, um wirklich gut zu führen? Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, es gibt sehr viele Erwartungen, ich werde niemals alle Erwartungen erfüllen.
Mhm.
Das aus meiner Sicht ist das so. Mhm. Ja, ich kenne ja teilweise nicht mal die Erwartungen.
Mhm.
Es gibt ja noch unausgesprochene und ausgesprochene Erwartungen. Was kann ich als Führungskraft trotzdem tun, damit ich meiner Aufgabe gerecht werde aus deiner Sicht?
Mhm. Naja, es ist ein fortlaufendes auf mehreren Ebenen wahrnehmen, reflektieren. Und es gibt ja nicht die gute Führung im Sinne von mach's immer so, sondern gute Führung ist für mich sowieso diejenige, die flexibel ist, die sowohl auf eine Situation reagiert, als auch eben auf die Person. Du hast selbst in einem Team, hast ja auch Menschen, die unterschiedlich gestrickt sind, unterschiedlich reif sind, unterschiedliche Ansprache brauchen, an Strukturiertheit, an Sicherheit, an Zuwendung, an Zugehörigkeit und. Das ist ja auch schon. Und du musst dich dann letztlich die Aufgabe der Führung aus meiner Sicht besteht immer auch darin, dem anderen den Raum zu geben, dass er oder sie ihn füllen kann mit ihren Themen in dem Moment. Und letztlich heißt es ja auch, sich selber zurücknehmen können.
Hm.
Das ist echt gar nicht immer so leicht.
Wie erlebst du das im Alltag? Du arbeitest ja mit sehr vielen Führungskräften zusammen. Ne? Du hast teilweise die Entscheidungskompetenz darüber, ob jemand jetzt überhaupt Führungskraft wird oder nicht. Das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema. Wie erlebst du das im Alltag? Was sind so typische Stolpersteine, die Führungskräfte haben? Also die ihnen einfach im Weg stehen hin zur guten Führung?
Mhm.
Benutzt dieses Wort, ich weiß, das ist ein blödes Wort, gute Führung, aber ich habe keine bessere Alternative dafür.
Ja, hätte ich jetzt auch so schnell nicht. Was sind typische Stolpersteine? Also auf dem Weg, sagen wir es mal so, ist genau das, was ich gerade so auch meinte. Ne? Also ich muss lernen als Führungskraft oder wenn ich da reinwachse, dass meine Sicht eben eine Sicht ist und dass ich letztlich ja auch also Führungskräfte fühlen schnell die Abhängigkeit von ihrem Team. Ne, man denkt vielleicht, die Führungskraft ist in der Macht und von unten mal, oder aus der Mitarbeitersicht mag das so aussehen und es ist auch ein Teil der Realität, aber fühlen tun die meistens Führungskräfte sehr viel mehr die Abhängigkeit von ihren Mitarbeitern. Und du musst mit dem selber umgehen. Wenn dich das irritiert als Führungskraft, ja, wenn du angenommen, du wirst neu oder kommst neu in die Rolle und du denkst, was ist jetzt los? Ne? Ich mache was falsch, weil ich merke nur, ich fühle mich abhängig und die kommen nicht so, wie ich will oder die Leistung kommt nicht, die bringen das nicht. Dann wirst du ganz schnell unzufrieden. Dann projizierst du wiederum die Unzulänglichkeiten auf die Person. Das ist gar nicht gut, sondern eben
du meinst auf dich selber als Führungskraft?
Ja.
Also du denkst, okay, ich mache es nicht gut genug.
Genau.
Und deswegen folgt das Team zum Beispiel meiner Idee nicht.
Oder deshalb so. Folgt das Team meiner Idee nicht. Oder wenn du anders gestrickt bist, sagst du, die sind alle blöd. Ne? Das wusste ich ja vorher gar nicht so, dass die so unmöglich sind. Die kann man nicht führen, die wollen nicht mit. Also das ist beides. Entweder, das kommt so ein bisschen drauf an, welchen Typus du mitbringst.
Da geht es ja um die Reife dann.
Ja, ne? Genau.
Kannst du da nochmal kurz einsteigen? Weil das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt hier. Also was bedeutet, eine unterschiedliche Reife zu haben?
Also Reife ist immer mit einer gewissen Handlungslogik verbunden. Und wenn wir meinetwegen jetzt sagen, das sind so, also es ist eigentlich ein Weg, aber man beschreibt immer so bestimmte Stationen auf diesem Weg. Und eine ganz typische ist, in der Führungskräfte oft einsteigen, ist die Expertenstation, nennen wir es immer so. Ne? Also du kennst was gut, du weißt was gut und du bist innerlich so ausgerichtet, dass du denkst, jawohl, also ich muss das Richtige tun, ich muss den richtigen Weg finden, ich muss vielleicht die richtige Lösung finden, dann wird das schon klappen. Und wenn es nicht klappt, habe ich noch nicht die richtige Lösung gefunden. Also muss ich nochmal in die Recherche, muss ich nochmal genauer hingucken, muss ich nochmal detaillierter planen. Systematik hoch und runter, Prozesse hoch und runter. Und das ist, wenn ich so an Führung herangehe, also so kann ich mit Sachen umgehen oder mit Themen umgehen, aber wenn ich so an Führung herangehe oder mit Menschen, alles, was mit Menschen zu tun hat, dann wissen wir alle, dann kommen wir relativ schnell an Grenzen und auch an Verzweiflung. Also da können dann Führungskräfte, die in diesem Feld unterwegs sind, verzweifeln, weil das bisherige, die bisherige Handlungslogik nicht gut funktioniert. Das heißt, sie müssen dann auch sich lösen daraus, ohne es also blöd zu finden, sondern einfach zu merken, ah, es gibt noch mehr. Es gibt nämlich das, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Werten kommen, mit verschiedenen Bedürfnissen kommen und es sieht in X anders aus als in Y, als in mir. Also so das Selbst, wir nennen das das Selbsterleben. So ein klassischer richtig-falsch-Manager, der erlebt nicht so viel mit sich. Der findet das eher schlecht, wenn er was mit sich erlebt. Ne? Das gehört so jetzt mal bei uns auch dazu, also in der Kultur ein Stück weit, dass man sagt, hey, also man muss sehr sachlich sein, von der Sachlichkeit herkommen, von der Analytik herkommen. Und da haben Gefühle nichts zu suchen.
Ja, das ist ja oft noch ein Standard, oder?
Lassen Sie uns sachlich bleiben.
Yeah.
Genau,
yeah.
Ganz genau.
Das wird, also aus meiner Erfahrung wird das gerade in größeren Unternehmen ganz oft mit souveräner Führung verknüpft.
Ja.
Sachliche Führung ist souveräne Führung, oder?
Ja, genau. Das wird, und das kann auch ein Teil sein, aber wenn das andere eben fehlt, und das ist die Krux, wenn die Sachlichkeit bedeutet, ich darf meine ganzen emotionalen Aspekte, Empfindungen, Wahrnehmungen, die zählen eigentlich nichts, dann ist es wirklich, da fehlt was, dann ist es tot, dann ist es nicht, dann ist es hart, dann ist es unmenschlich. So, und dieses andere, nämlich menschliche, sagen wir mal, wenn wir es so wollen, hinzuzunehmen, hat in der Regel jetzt von der Reife her den ersten Effekt, dass es plötzlich ganz stark in den Vordergrund kommt. Es ist wie so ein Exploring, also eine Exploration von innen, von Selbsterleben, was da alles ist und wie spannend das ist. Ne? Also nicht mehr der Studie XY zu folgen, sondern zu merken, was sind denn meine wesentlichen Werte und wie stehe ich da dazu und wie wofür stehe ich denn auch überhaupt und womit ist das verbunden im Inneren, auch mit meiner wiederum Biografie und. Also das ist sehr, geht in eine, wir nennen die Phase dann eigenbestimmte Phase hinein, ne? Dass man da auch wirklich ganz, ganz stark wird, souverän, auch das ist eigentlich meiner Erfahrung nach so ein bisschen Typus starker Macher kommt dann da raus, wenn er in der Blüte ist, in der Ausprägung ist. Und das ist was, das ist eigentlich mit die häufigste Führungsprägung, Führungsreife, die ich in Unternehmen kenne.
Der starke Macher, was macht den aus?
Eben, dass er A, seine Werte gut kennt, dass er für die einsteht, dass er eine klare, auch eine Werthierarchie hat, dass er auch sich selbst kennt, also das mit dem differenzierten Selbsterleben verbindet, aber sehr eigenbestimmt auch ist und sich auch mal aufstellt gegen meinetwegen eine Entscheidung der Geschäftsführung, dass er sich vor sein Team stellt, dass er sagt, Leute, wir haben hier eine ganz besondere Mission, dass er Leute hinter sich bringt und auch sehr klar ist in der Führung. Klarheit, Bestimmtheit, Selbstbestimmtheit. Und wenn man genau hinguckt, ist das wie so ein bisschen so eine Pyramide. Er sich selbst nach wie vor vorne sieht, oben sieht, wie auch immer, manche auch so dann, na, Speerspitze. Und das ist wiederum so ein Wert. Ne? Also ich kann doch nicht meine Leute vorschicken. Wenn, dann muss ich das machen. Dann,
was heißt vorschicken?
Also wenn ich sage, Leute, macht mal, geht ihr mal hin zum Kunden meinetwegen, löst ihr das Problem in dieser schwierigen Situation, okay, könnte ich als Führungskraft ja auch sagen, ich vertraue euch, ihr seid die Experten oder ihr habt ein gutes Skills da mit dem Kunden. Hey, das macht ihr vielleicht ja sogar besser. Das würde ein starker Macher niemals mit seinem Wert der Verantwortlichkeit für sein Team übereinbringen. Da würde er sagen, hey, ich kneif ja nur, das ist nicht fair, das ist nicht gut, ich muss damit vorne an die vorderste Front.
Das ist ein interessanter Punkt. Das heißt, es geht nämlich eigentlich dann gar nicht gegen das Team, sondern es geht eigentlich um ihn selbst.
Ja, die Verantwortung, die die Personen spüren und nehmen und annehmen, an der tragen sie richtig schwer manchmal oder oftmals auch wirklich, bis zum Burnout manches Mal so vielleicht so. Aber das ist etwas, das ist ganz zentral, Verantwortung übernehmen für sich und andere, weil Führung bedeutet für andere, die Verantwortung auch zu übernehmen. Und wenn das deine Handlungslogik ist, das heißt, also ich finde eigentlich Logik, Handlung wäre besser, also du denkst in diesem Konstrukt für dich, ja auch in dieser sagen wir, grundsätzlichen Wertewelt und danach handelst du auch, dann ist das auch, also dann lässt du, wie gesagt, dein Team nicht allein. Dann gehst du nicht in die zweite Reihe. Dann kommt dir in die zweite Reihe gehen wie ein Feigling vor.
Interessant. Ne?
Und das ist auch, also da hatte ich auch ein Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, weil das war genau der Fall. Wir hatten einen Bewerber, der auf einem Management, der war schon Führungskraft, wollte aber eben auch in höheres Management auch kommen und dann ist so ein Einzelassessment auch gewesen, Personen ergründen, wie siehst du das? Und eine schwierige Situation, von der er erzählt hat, dass tatsächlich ein Mitarbeiter von ihm, der eine Projektaufgabe übernommen hat, sozusagen sich rausgezogen hat. Ne, Präsentation beim Kunden stand kurz bevor und es gab Streit, es gab irgendwie Unmut aus verschiedenen Gründen und dieser Mitarbeiter hat dann gesagt, jetzt könnt ihr mich alle mal, ich habe noch so viel Überstunden, ne, ab morgen werde ich die, ich muss die übrigens auch abfeiern. Das hast du ja letzte Woche schon gesagt, wir sollten nicht so viele Überstunden mitnehmen ins Neue, also so und dann war der weg. Und das hat diese Person so sauer gemacht, der kam selbst beim Erzählen noch innerlich in diese unsägliche, es hat er einfach 0,0 verstanden. Und in diesem 0,0 Verstehen wurde er plötzlich total hart, total abwertend, bewertend, abwertend, hat überhaupt nicht mehr sehen können, was auch die anderen vielleicht in der Situation bewegt hat. Ja, was da auch los gewesen war, es waren wie Scheuklappen, die da gekommen sind.
Na gut, weil er es niemals machen würde.
Er wird ne? ganz genau.
Niemals, das ist ja die Punkt. Welt zusammenbrechen, bevor das er es machen würde.
Das war Fahnenflucht aus seiner Sicht. Und das geht gar nicht, sowas. Ne?
Ja.
Also das ist Verantwortung, das ist Commitment, die stehen ganz, ganz hoch, diese Dinge. Und das ist so der starke Macher. Und ich glaube, da finden wir ganz schön viele Beispiele und Führungskräfte auch, im Umfeld und auch in erfolgreichen Unternehmen. Ich würde auch mal behaupten, dass das mit ein Erfolgskonzept der letzten Jahrzehnte war.
Woran liegt das?
Wenn wir in den Mittelstand zum Beispiel schauen, ist das schon auch eine tolle Kompetenz. Ne? Das ist schon auch toll, wenn also so ein bisschen dieses Patriarchalische, die sorgen sich ja für ihr Team. Es ist ja nicht so, dass das denen egal ist. Im Gegenteil, die sorgen sich sehr darum. Da ist Kraft da, da ist Energie da, die sind mutig, die gehen auch nach vorne. Da würdest du wahrscheinlich viel Rot auch drin sehen können. Ne? Also das ist da, aber wenn da jemand die rote Präferenz mitbringt, dann ist das 1A wie Topf auf Deckel. Ne? Dann ist das richtig, richtig, richtig gut. Sagen wir mal, im Wettbewerbermarkt ist das, im klassischen Wettbewerbermarkt ist das ja schon auch ein Erfolgsfaktor.
So. Was fehlt denn aber aus deiner Sicht?
Ja, genau. Wenn wir jetzt schauen, was ist los und was haben wir denn vielleicht auch an Problemen insgesamt? Also ich will nicht zu hoch gehen, aber schon auch global gesehen. Haben wir ja viel von dem, was ich auch im Mittelstand zum Beispiel ganz viel Verflechtungen. Ja, ganz viel größer geworden, ganz viel auch internationale Zusammenarbeiten. Oder wir haben Menschen aus anderen, vielen anderen Ländern, die kommen und bei uns mitarbeiten. Also das sind viele Grenzen ja einfach auch offener geworden, durchlässiger geworden, Kulturen mehr vermischt, globale Zusammenarbeit, also beides möchte man sagen. Und die Zusammenarbeitsfelder sind viel vielfältiger geworden. Und da bist du mit der rein, mit dieser Starkermacher-Attitüde, da kommst du an Grenzen. Weil, das haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht so besprochen, aber vielleicht ist es rausgekommen, in der starken Ausprägung dann wiederum ist da auch Kontrolle mit verbunden. Ja, also du musst es im Griff haben. Das ist so dieses innere, der innere Antreiber, der zu Verantwortung führt, der eben auch zur Verantwortungsübernahme und so weiter führt. Aber das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, mit dieser Vielfalt, mit dem Durchlässigen, da kommt das ja total an Grenzen und da zerbrechen auch manche dran. Und also was notwendig ist, ist, dass wir lernen, die Kontrolle auch durchlässig zu machen, ohne sie loszulassen. Das ist natürlich klar. Man kann ja natürlich jetzt auch ins ganze Gegenteil sagen, gut, dann habe ich halt keine Kontrolle mehr, macht doch, was ihr wollt, aber das ist nicht Führung. Das ist Aussteigen aus der Rolle komplett. Aber wenn es im Guten weitergeht, dann ist es dann braucht es mehr innere Durchlässigkeit. Ich mache da oft so dieses, also dass ich die Finger so ineinander stecke, sage, das sind wie zwei Systeme und die existieren trotzdem weiter, aber die sind verbunden und dazu brauche ich links und rechts so eine Durchlässigkeit, dass ich das miteinander verbinden kann.
Was meinst du mit rechts und links?
Entschuldige. Also hier meine Hände.
Ja, genau. Aber für was stehen die jetzt?
Die bestehen einfach verschiedene, was ich gerade gesagt habe, Länder, Kulturen, okay, Einstellungen, verstehe. Perspektiven, Firmen auch, die eben länderübergreifend zusammenarbeiten und so. Überall dort, wo zwei verschiedene Systeme aufeinander oder miteinander zu tun haben.
Und damit komme ich eben an meine Grenzen, wenn ich so ein Macher bin.
Ja. Da komme ich leicht an meine Grenzen, wenn ich eben, wie gesagt, da nicht auch mich weiterentwickle und merke, aha, okay, also da fehlt mir etwas, nämlich, sagen wir es nochmal, diese Durchlässigkeit. Und ich erlebe mich dann in diesem Spannungsfeld, dass ich denke, scheiße, ich habe ja eigentlich die Verantwortung, ich will sie auch haben, aber ich kann sie gar nicht ganz tragen. Also ich komme in die Komplexität hinein, in ihrem wahrsten Wortsinne, dass ich gar nicht mehr, ich werde auch Wege, Schritte gehen, ich werde Entscheidungen treffen, aber was genau dann folgen wird, kann ich nicht absehen.
Das ist schwieriger als früher.
Und das ist richtig, richtig schwierig für jemand, der möchte, der die Kontrolle behalten möchte, mit den allerbesten Absichten. Mhm. Ja, und wenn ich weiß, ich will ja auch gehen, und ich weiß aber noch nicht, was ich auslöse, weil Komplexität genau dadurch definiert ist, dass es so miteinander verbunden und verwoben ist, dass ich es noch nicht absehen kann, abschätzen kann. Ja. Der Experte kommt dann und sagt, oh, wir können simulieren. Lass mal ein Simulationsprogramm laufen. Ne? Schön, das ist dann die Illusion von, das kann ich mit einem Motor machen oder mit einer Technik machen, aber das kann ich wiederum eben bei Menschen nicht gut machen.
Ich glaube, das ist ja gar nicht nur bei Führung so, sondern das ist ja auch in anderen Jobs so. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Marketinganfänge denke, also Anfang 20, ich war in einem Unternehmen, was sehr fortschrittlich zu dem Zeitpunkt war, damals schon alles gemessen hat, was Marketing angeht. Mhm. Und egal, welche Aktion du rausgeschickt hast, du wusstest eigentlich ungefähr, was erwartet dich. Mhm. Also du wusstest natürlich jetzt nicht genau, ist es auf die Kommazahl auch korrekt das Ergebnis, aber wenn ich 60.000 Adressen miete und das Ergebnis erwarte, dann passiert ungefähr das und das. Mhm. Und das sind wir ja heute zum Beispiel weit weg, weil ich ja, es fängt ja schon an, ich muss erstmal 60.000 Adressen kriegen, weil ich ja damals einfach irgendeine Zeitschrift angemietet habe. Ja. Jetzt muss ich Glück haben und Meta spielt mir das genau so aus, wie ich das brauche. Ne? Oder ich komme tatsächlich in die Anzeigen erstmal rein. Ich weiß nicht, wie die Wettbewerber agieren. Das heißt, du hast ja schon diesen Anfang, ich brauche jetzt die 60.000, schon viel schwerer zu treffen.
Ja, die Ausgangsbasis, weil so viele Player da schon da dabei sind und du nicht weißt, wie die agieren, was die da machen.
Deswegen ist es ja wahrscheinlich gar nicht nur bei Führung so, sondern ja auch bei jeder weiteren Hierarchieebene, die dazukommt, ist es ja auch komplexer, auch unklarer, was passiert. Ne? Ja. Und das kann natürlich dann, könnte ich mir jetzt vorstellen, Es fällt mir manchmal auch schwer, muss ich zugeben, wenn ich keinen Überblick habe. Also ich lebe auch voll vom Überblick. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Überblick, dann wird mein Leben leichter. Und ich könnte mir vorstellen, das ist bei fast allen Machern auch so. Mhm. Ja. Ich habe natürlich auch Ansätze davon, weißt du ja. Ja.
ja.
Aber trotzdem kann man ja lernen, ohne den Überblick zu leben.
Ja, und zwar, ja genau. Und lernen heißt, mit dem umzugehen, was das innerlich mit mir macht.
Genau.
Ne? Und das ist, also in der Regel, ich sag mal ganz allgemein gesprochen, macht es Spannung, weil das jetzt eben nicht übersichtlich und schön fein geordnet ist, sondern eben in dem, boah, das ist glaube ich auch sehr, sehr menschlich. Aber mit der Spannung umzugehen, im positiven Sinne, die wahrzunehmen, die vielleicht liebevoll wahrzunehmen und zu sagen, okay, let's go, trotzdem nach vorne gucken, Schritte machen, darüber reden, ist so ein Ding, ne? Das ist, glaube ich, auch hinlänglich bekannt, dass das, obwohl viele Führungskräfte sich nach wie vor schwer tun, über ihre Gefühle, insbesondere eben Sorgen und es geht mir nicht so gut oder ich fühle mich unsicher zu reden, ist das fürs Team oder fürs Miteinander oft richtig, richtig ein Gamechanger und richtig gut und auf dem Weg der Öffnung und der Durchlässigkeit ein ganz großer Punkt.
Meinst du jetzt in Bezug auf das Team? Also, dass wenn ich jetzt zum Beispiel als Führungskraft merke, ich habe Angst wegen dem konkreten Projekt, dass ich vielleicht an bestimmten Punkten nicht immer alles richtig entscheide, dass ich das dann bewusst so äußere dem Team gegenüber? Oder was meinst du mit, ich spreche über meine Sorgen und Ängste?
Ja.
Oder geht es darum, mit anderen zu sprechen?
Ja. Also ich glaube, als Führungskraft ist es für mich im Self-Management, also ich muss ja auch mich selbst führen, ist schon mal wichtig, dass ich rede, dass ich auch das von innen nach außen gebe, dass ich da eine Durchlässigkeit habe. Und wo ich das mache, ob ich das in meinem Team machen kann oder nicht, das ist tatsächlich nochmal echt eine zweite Frage. Ich erinnere mich an eine Situation, gerade auch bei mir selbst, ich mag 2017 oder so gewesen sein, weiß nicht mehr ganz genau. Da gab es so eine Zeit und da ging es mir nicht gut und irgendwie die Aufträge kamen nicht so. Ich hatte so ein Belastungsgefühl. Und ich dachte, jetzt sage ich das mal meinem Team. So, ne? Weil ich wollte moderne Führungskraft sein und haben ja ein gutes Team. Und ich habe davon gesprochen und ich habe sofort gemerkt, bei zweien insbesondere, die waren total erschrocken. Die konnten letztlich mit dem nicht gut umgehen, dass ich etwas zeige, was jetzt für ihre Projektion vielleicht, ne, wie wir es am Anfang gesprochen haben, was sie verunsichert, damit muss das Team ja auch umgehen, die einzelnen Mitglieder im Team müssen damit umgehen können, wenn die Führungskraft sich öffnet. Deshalb muss man da insgesamt, nicht nur die Führungskraft muss sich entwickeln, das Team muss sich auch entwickeln. Und du musst als Führungskraft schon auch gut wissen, was du deinem Team zumuten kannst.
Mhm. Ja, also auf welchem Teil des Teams auch.
Ja, vielleicht auch welchem Teil des Teams. Ja, hast du vollkommen recht. Na, auch da nochmal.
Weil tatsächlich habe ich so ein ganz konträres Erlebnis. Es ist interessant, dass du da ein Negativerlebnis hast, weil ich hatte 2023 hatte ich eine persönliche Krise. Mhm. Und war wirklich ein paar Wochen nicht gut in der Lage zu arbeiten und habe das dann mit dem Team auch geteilt. Es war auch einfach auch ein emotionales Thema unter anderem. Ich habe gesagt, ich bin maßlos überfordert momentan. Ich habe es aber nicht mit dem ganzen Team geteilt, muss man sagen, sondern mit meinen engsten Führungskräften. Mhm. Also es waren 4 Stück oder 5 Stück. Und da habe ich es offen gesagt, dass ich überfordert bin mit den E-Mails, überfordert bin mit dem und dem und dem, weil ich einfach versuchen muss, den Alltag gut hinzukriegen. Und tatsächlich war das für mich in der Führung mit dem Team ein Durchbruch, ja, weil plötzlich das Team auch angefangen hat, die Überforderung auszusprechen zum Beispiel. Ja, also sind sie alle eingesprungen, der eine hat angefangen, meine E-Mails zu machen, der andere hat XY gemacht. Also ich habe totale Unterstützung tatsächlich erlebt in dem Moment. Und dann haben sie aber im zweiten Schritt, wenn sie selber in solchen Situationen waren, angefangen, es auszusprechen und darüber zu reden, was vielleicht nicht in jeder Situation, würde ich jetzt sagen, aber was einfach dazu geführt hat, dass es deutlich transparenter wurde, wer auch wo steht, wer welche mentale Gesundheit gerade hat und wo man vielleicht einfach nachgucken muss. Mhm. Also das war für mich, weil ich eigentlich auch immer jemand war, der jetzt das Emotionale nicht so stark geteilt hat, sondern es war für mich ein richtiger Durchbruch.
Cool.
Mhm. Aber ja, so kann es sein, ne?
Das ja, so kann es sein. Und ich würde das jetzt heute auch anders einschätzen in meinem Team und wir üben das auch und so weiter. Mhm. Aber ich dachte eben damals, dass das auch ein guter schon so weit wäre oder vielleicht auch bei allen so weit wäre. Aber ich erinnere mich, es ist wirklich wie heute. Ich gucke
ich kann es mir vorstellen.
Erschrockenes Gesicht und ich habe gemerkt, das überfordert mein Gegenüber in dem Moment. Da waren noch andere da, alles gut, aber dieses Ereignis hat mich eher ein bisschen vorsichtig werden lassen, also nicht immer offener und alle Schwächen zeigen oder sonst was, wie man es ja auch manchmal lesen kann, was ich auf Social Media oder sonst was, ist immer gut, sondern das muss schon auch immer korrespondieren oder resonieren mit deinem Team und mit der Reife wiederum.
Genau, das Team hat ja eine Reife.
Ja, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen. Und deshalb auch wiederum die gute Führung, würde ich sagen, das gibt es so nicht.
Jede positive Veränderung im Leben entsteht nicht einfach so über Nacht, sondern sie entsteht durchs Dranbleiben. Deswegen abonniere jetzt unterm Strich und wachse mit jeder Folge so ein Stückchen weiter. So bleibst du dran und so bleibst du inspiriert.
Was wären für dich so Marker, um zu sehen, kann ich mich dem Team emotional öffnen oder nicht?
Also ich meine, das gibt ja schon nicht nur, es geht gerade total scheiße und es ist alles gut, sondern da gibt es sicherlich auch kleinere Aspekte, also so zu merken. Dann finde ich, also wir haben so eine Tradition, dass wir immer so einen ziemlich ausführlichen Check-in auch machen. Wir sind ein reines Remote-Team, da investiere ich sozusagen auch Meetingzeit da rein und das ist sehr, sehr gut. Und diese Check-ins sind jetzt, wenn ich da ein paar Jahre zurückblicke, richtig, richtig gewachsen sozusagen, richtig tief geworden. Und da merke ich vor allen Dingen auch, wie die Mitarbeiter untereinander sich öffnen, reagieren auf das, was jemand auch mal einbringt. Es ist ja immer so, dass irgendjemandem etwas und dann, wie gehen die anderen damit um? Ist es ein reifer Umgang? Wird da gut nachgefragt? Wird da was aufgefangen? Wird da was gehalten? Und ich glaube, da bin ich letztlich auch einfach ein Stück mitgegangen, so dass auch ich mehr teile, als ich das vielleicht eben früher gemacht hast.
Und jetzt aber keine negativen Erfahrungen mehr damit sammeln?
Nein, das nicht mehr. Das ist das eine wirklich sehr besondere, eindrückliche Mal so gewesen. Wahrscheinlich war ich danach einfach auch sehr viel vorsichtiger, ohne das jetzt ganz genau reflektiert zu haben, aber das nehme ich mal an. Das würde eigentlich gut zu mir passen, dass ich dann auch vorsichtiger bin und mich zurücknehme und dann mehr auch nochmal an anderer Stelle. Ich glaube schon auch. Mhm. Also, wenn du nach einem Marker fragst, immer auch schauen, was das Team miteinander bespricht. Also, du bist zwar da, ja, du kannst ja nur hören, wenn du mit dabei bist und das ist immer nochmal anders, wie sie total ohne dich reden. Aber eben trotzdem, ne, ist da auch etwas, dass die zugewandt sind untereinander. Also hast du das Gefühl, die haben jetzt ganz vergessen, dass du da bist, weil die gerade miteinander beschäftigt sind oder sich, wie gesagt, da auch ein Stück auffangen. Oder ist es betretenes Schweigen, wenn jemand und alles guckt auf dich? Ja, mach mal was. Das sind ja schon auch wahrnehmbare Unterschiede in Teams. Und ich würde sehr genau beobachten oder beobachte mein Team, das machst du ja wahrscheinlich auch. Wie gehen die miteinander um? Und dann, was sagen sie mir? Wie teilen sie sich mir mit? Denke ich, ist auch immer noch mal, für mich war es immer schon auch wichtig. Ich habe es immer nur wahrgenommen. Ne? Also ich habe immer sure fixes mit Einzelnen in größeren Abständen. Und das ist jetzt dann deren halbe Stunde. Und was bringt ein weiterhin da ein? Nutzt sie es wirklich auch für einen persönlichen Austausch? Bringt sie was Persönliches ein? Oder ist eher, ja, lass uns mal über das Projekt reden oder dieses oder jenes regeln? Und das nehme ich einfach wahr, weil es ist deren Zeit und das so im Sinne von, ich nehme interessiert wahr, was du von dir einbringen magst, wie du von dir ausgehend die Beziehung auch gestalten magst. Und das ist für mich schon auch so eine Guidance, ne? Weil da entsprechend resoniere ich, entsprechend gebe ich auch zurück.
Mhm. Du hast mal diesen Begriff empathischer Befähiger genutzt als Führungskraft. Wäre das jetzt, was du gerade erzählst, wäre das was klassisch so ein empathischer Befähiger machen würde?
Ja, wahrscheinlich schon und auf jeden Fall ein Teil davon. Der empathische Befähiger, den tatsächlich, den würde ich noch ein bisschen weiter sozusagen auch beschreiben wollen, weil wenn wir jetzt mal vom Macher nochmal ausgehen, ne, der ja eben, was wir vorher gesagt haben, sich so in der Pflicht zieht, eben die Dinge voranzutreiben und. Der empathische Befähiger ist vielmehr der, der sagt, okay, wo kann ich unterstützen, wo braucht es noch was Empathisches oder Empathie, wo braucht es Befähigung, wie kann ich empowern. Und das heißt aber auf der anderen Seite auch, sich selbst zurücknimmt. Also da haben die anderen, der andere, den eigentlichen Raum. Und dieses Ego zurückzustellen ist eine richtig schwere Aufgabe. Das gelingt ja auch.
Für mich super easy. Ich habe gar kein Problem, mit die Klappe zu halten.
Ja, genau. Das, also die Klappe zu halten und zu merken, hey, boah, das ist jetzt irgendwie anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, das ist auch eine Grundübung für Führungskräfte. Aber es gelingt eben unterschiedlich gut. Ne? Und jeder kann sich fragen, wie ist das denn bei den Endentscheidungen? Ja, wie mache ich denn das? Bin ich wirklich so weit, dass ich das Team sozusagen, also dass ich ganz zufrieden bin dann und mich zufrieden gebe ja auch manchmal mit dem, was das Team erarbeitet? Oder sage ich, erarbeitet ihr mal Vorschläge, bitteschön, ne? Und dann wollen wir die diskutieren und so. Und übrigens, aber am Schluss mache ich die Entscheidung, weil ich bin ja auch diejenige, der dann nachher angeguckt wird vom Management, meinetwegen oder. Es gibt ja schon, glaube ich, bekannte Begründungen, warum Führungskräfte sagen, Moment mal, letzte Entscheidung habe ich. Und der empathische, wenn du dich weiterentwickelst und wirklich dich da zurücknimmst, dann ist das nicht mehr so wichtig. Dann ist das nicht mehr dein Hauptding, sondern dann guckst du, dann bist du viel mehr bei dem, dass du sagst, was kann da noch eingebracht werden? Wo sind dann noch Potenziale? Wo haben wir noch was miteinander? Wo kann ich beitragen zur Entwicklung der anderen? Und das ist manchmal schon so, dass es hierarchische Unternehmen nicht mehr aushalten können.
Da musst du nochmal kurz einsteigen. Warum können die das nicht aushalten?
Weil hierarchische Unternehmen so organisiert ist, dass da ein Chef da oben drüber ist oder vielleicht auch an der Seite oder irgendwo sagt, du bist doch verantwortlich. Na, wie sieht's denn da aus? Und wenn du sagst, mein Team ist noch dabei, was zu erarbeiten, ne, im Moment, die haben gerade, es ist nicht ganz so einfach mit dem Team und eine ist noch nicht so entwickelt, wie ich will. Sag, erzähl mir nichts von deinem Team. Wo stehst du? Was ist das Ergebnis? Weil du bist die Verantwortung. Also eher angesprochen werden in der Rolle des starken Machers, aber wenn du da nicht mehr bist und auch nicht mehr sein möchtest, dein Umfeld dich da aber haben will. Verstehst du? Mhm. Und hierarchische Unternehmen kommen wunderbar mit diesem starken Macher auch zurecht. Also die ich kenne. Jetzt sagen wir mal nicht die. Und insofern ist das gar nicht so ohne, dich dann da auf diesem Weg zu befinden zum empathischen Befähiger. Der sagt, es ist nicht mehr so wichtig, was meins ist. Es ist viel wichtiger, was deins ist und was du einbringen kannst.
Aber gibt es da noch was in der Mitte oder ist das für dich wirklich entweder oder?
No, das ist on the way. Also das ist ganz viel natürlich. Ja, klar, Melange. Da, jeder auch und jeder seine besondere Art und Weise. Und das habe ich ja vorher gesagt, das ist so ein Weg, das ist diese Entwicklung und das sind so, was habe ich gesagt, so Stationen, die, damit man es auch unterscheiden kann.
Ja, also. Ja, weil ich glaube, dass manchmal wahrscheinlich auch die Herausforderung ist, manchmal denkst du nur, du weißt es besser als Führungskraft. Ja, also es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass da wurde abgefragt, ich weiß gerade nicht mehr die Quelle, aber wir packen sie unter das Video, da wurde abgefragt, wer trifft die bessere Entscheidung, die Führungskraft oder der Mitarbeiter? Mhm. War eine ganz interessante Studie. Interessanterweise in 70% der Fälle haben sie die gleiche Entscheidung getroffen. Jetzt muss man aber sagen, das waren gute Mitarbeiter, also nicht irgendwelche Mitarbeiter, sondern wirklich gute Mitarbeiter, sowas definiert. Und in 20% der Fälle hat der Mitarbeiter die bessere Entscheidung getroffen und in 10% hat die Führungskraft die bessere Entscheidung getroffen. Mhm. Jetzt würde ich aber mal so weit gehen zu sagen, manchmal sind halt diese 10% auch entscheidende Fälle, ja, wo man dann einfach doch eine gewisse Erfahrung mit reinbringt. Und ich habe sowohl positive als auch negative Erfahrungen damit gemacht, da teilweise loszulassen, obwohl ich mir sicher war, dass ich es besser weiß und habe dann manchmal tatsächlich von dem Loslassen auch wieder zurückgerudert. Ich mache mal ein Beispiel, damit es konkreter wird. Mhm. Also inzwischen weiß ich relativ schnell, wird jemand hier bei Persolog überleben oder nicht. Eigentlich in den ersten 2-3 Wochen.
Okay.
Nicht immer, aber ich würde sagen, in 99% der Fälle. Oder sagen wir es anders, ich weiß, werden sie hier erfolgreich oder nicht, ja? Oder werden sie nur einfach durchlaufen? Mhm. Und das hängt mit ganz verschiedenen Faktoren zusammen, aber es ist, glaube ich, einfach auch jede Menge Erfahrungswissen dahinter, weil du natürlich jetzt, weil ich ja im Prinzip hier einen Change mit der ganzen Company durchgeführt habe und einfach auch viele Leute eingestellt habe und auch tatsächlich auch entlassen habe in verschiedenen Situationen. Und manchmal gibt es dann die Situation, dass eine Führungskraft zum Beispiel davon einer Person überzeugt ist und ich mir aber eigentlich schon am Anfang sicher bin, das wird nichts. Ja? Mhm. Und dann führst du ein Gespräch und führst nochmal ein Gespräch und führst nochmal ein Gespräch und versuchst natürlich auch da Freiraum zu lassen, weil ja die Führungskraft letztendlich die Person führen muss und nicht ich die Person führen muss. Aber dann siehst du manchmal, okay, die Person, es wird immer schwieriger und schwieriger und schwieriger und so richtig in die Leistungsfähigkeit kommt man nicht. Und dann am Ende bist du dann, sage ich mal, die Person, die nach 4 oder 5 Jahren entlässt. Ja? Mhm. Und das ist zum Beispiel was, wo ich gemerkt habe, da ist vielleicht manchmal doch wichtig, sich mehr durchzusetzen, gerade wenn man halt die Gesamtverantwortung trägt. Ja? Mhm. Das wird für mich jetzt interessant, wie du das siehst, weil wenn man halt gemerkt hat, okay, das sind immer wieder ähnliche Punkte und man hat halt Recht behalten an den Punkten, weil du holst dir ja sonst immer wieder die gleichen Probleme rein. Wie siehst du das? Verstehst du, was ich meine?
Bin nicht so ganz sicher, ob ich es voll erfasse, aber was mir da einfällt dazu, ist natürlich, dass erstens mal Persolog auch in einer hierarchischen Struktur existiert. Das stimmt, ja. Dass du diejenige bist, die sozusagen Persolog gestaltet und dass das natürlich dann auch etwas ist, also dass du deshalb ganz schnell und gut spürst, passt das zu dem, was ich hier auch haben will oder was mein Persolog, in Anführungszeichen mein Persolog, eben auch ausmacht. Und dass das etwas ist, was dann wiederum vice versa, ne? Also du bringst etwas ein, die andere Seite bringt auch was ein und das kann eigentlich nur wachsen, wenn du auch ein Okay dazu hast und auf der anderen Seite auch eine gewisse Leistung kommt. Also ich glaube, du spielst schon auch mit einer Rolle, ob das gut geht oder nicht. Aber auf der anderen Seite ist es letztlich also total nachvollziehbar. Mhm. Ja, dann fragt man sich, ist ja super, wenn du da 3-4 Jahren, also gesagt hast, nach 3-4 Jahren entlasse ich dann jemanden, das ist ja dann schon auch eine lange Zeit, da habe ich eher so
ist ja keine, gestolz. Das ist ja keine Katastrophe, also es gab ja auch schon andere Fälle, ja, aber ich rede jetzt nicht, weißt du, ich rede jetzt nicht von Katastrophen, also wir haben selten Leute, mit denen wir gar nicht zusammenarbeiten können oder so, sondern ich rede jetzt davon, läuft das richtig gut oder läuft es einfach okay? Ja, das ist der Unterschied für mich. Mhm. Also, oder halt auch mal schwierig. Mhm. Und ich glaube, da habe ich früher zum Beispiel mehr losgelassen als heute. Und deswegen habe ich gerade einfach selber, als wir hier gesprochen haben, reflektiert. Ja, weil ich glaube, da habe ich früher mehr losgelassen, als ich das jetzt mache oder jetzt in den letzten 1-2 Jahren mache. Mhm. Einfach weil aber dann wahrscheinlich auch bestimmte Konsequenzen kamen, die ich dann selber tragen musste.
Ja, ganz genau. Und du jetzt heute natürlich mit zunehmendem Wissen auch zunehmend schneller siehst, was sein könnte. Ich glaube auch, was eine normale Entwicklung ist, dass mit zunehmender Erfahrung in der Rolle du mehr Distanz hast. Mhm. Ja, vielleicht auch zu einer Mitarbeiterin, die vielleicht ja auch dann, da kommen ja auch Jüngere nach. Ja. Und also du wirst immer älter.
Ja, ich bin 22.
Ja, also du verstehst, was ich meine. Mhm. Na, also auch da siehst du jetzt inzwischen mehr distanzierter auf das und deshalb auch ein bisschen nüchterner vielleicht, auf das, was da ist, was da passiert und kannst schneller aus dieser größeren Distanz auch erkennen, okay, passt oder passt nicht so gut.
Ich frage es einfach, oder ich habe das Thema jetzt deswegen mit reingebracht, weil du sagst ja schon, wir brauchen empathische Befähiger. Ne? Mhm. Und mein kleines Fragezeichen an der Stelle ist einfach, aber wenn jetzt die Führungskraft auch mit dem Erfahrungswissen, das sie vielleicht hat, ja, also ist sicherlich nicht immer und in jeder Situation der Fall. Und ich bin auch absolut ein Fan von, lass die Menschen sehr viel entscheiden. Ja, also in ganz, ganz vielen Situationen weiß ich überhaupt nicht, was hier passiert. Mhm. Aber wird es auch nicht immer Situationen geben, wo es wichtig ist, dass die Führungskraft Verantwortung übernimmt und einfach auch das Ruder rumreißt, weil es dir sonst eskaliert. Aber wie siehst du das?
Das sehe ich auch so, weil es letztlich, also der empathische Befähiger heißt ja nicht, dass du nicht auch diesen starken Macher-Aspekt kennst oder auch ein Stück in dir trägst oder auch dieses richtig-falsch. Die Entwicklung heißt ja wirklich, dass wir alle diese Stadien auch durchlaufen, unterschiedlich intensiv sicherlich, ne? Und unterschiedlich ausgeprägt. Aber wir kennen es, wir wissen es. Das ist das eine, das heißt, wir selber können durchaus auch noch anders. Wenn das Umfeld jetzt, und das ist die andere Seite, die Situation, überall dort, wo es sich zuspitzt, kannst du nicht mit dem empathischen Befähiger daherkommen und sagen, lass mal ein Sit-in machen und alles basisdemokratisch.
Das ist genau so ein Punkt, genau.
So, jetzt haben wir einen Notfall, klassische Notfallsituation. Deshalb sind, was weiß ich, Polizei, THW, Krankenhäuser, Notfallstationen, die sind alle anders organisiert, die müssen aber auch anders organisiert sein. Und ich finde, dies, auch das ist, macht ja eine Art von Vielfalt, wenn wir uns dessen klar sind, das brauchen wir ab und zu in bestimmten Situationen. Dann ist lediglich noch die Frage, wann ist ein Notfall?
Also, in manchen Unternehmen jeden Tag.
Ja. Aber weißt du, dann ist das die Definition für Notfall vielleicht noch das, was, worüber man nochmal auch sich austauschen muss oder reden oder streiten. Aber dass in Emergency-Situationen andere Gesetze auch nochmal gelten oder andere Strukturen gelten, dass es notwendig ist, dass du Schaden, also möglichen Schaden nochmal anders einschätzen kannst, den du abwenden möchtest, als vielleicht irgendwie ein Mitarbeiter oder auch eine Führungskraft in deinem Unternehmen, die nicht so drin hängt, nicht so viel Verantwortung trägt, nicht so viel Existenz damit auch mit drin hat. Das ist eigentlich, das spielt, das ist selbstverständlich für mich auch.
Und aber das heißt im Prinzip, du sagst gar nicht entweder oder, sondern du sagst, eigentlich braucht es die jeweilige Situation und wir müssen gucken, was wir in der Situation brauchen. Und am besten kannst du beides abrufen.
Genau, und es ist eher die Frage, kannst du das? Kannst du das?
Kannst du es abrufen?
Ja, kannst du es abrufen? Oder wie viel kannst du abrufen? Und wenn jetzt der empathische Befähiger auch verbunden ist mit Perspektivenvielfalt, mit Rollenvielfalt zum Beispiel, ne? Also ist die Frage, wie leicht kannst du dann auch von der einen in die andere Rolle wechseln, weil du dir der Rollen bewusst bist, weil du dich zurücknehmen kannst, mehr von außen sehen kannst, wie du besser sehen musst, aber wieder reingehst, wo es notwendig ist. Also da ist viel mehr Bewegung drin. Ne? Beim vorherigen, wenn wir darüber geredet haben, ich immer so gemacht habe, ne? Da ist viel mehr Statik auch drin, Status und Statik, statisches. Und das andere ist viel, viel beweglicher. Aber eben immer auch die Frage des Angemessenen. Kann ich dann auch zurück, kann ich irgendwann mal eine klare Ansage machen, weil vielleicht mein Team das braucht auch. Oder weil die Situation das gerade braucht, weil das Team am Nadelöhr ist und irgendwie nicht durchkommt miteinander und sich zerfleischt oder sonst was. Dann brauche ich eine gewisse Phase, in der ich wirklich sage, jetzt nehme ich die Zügel wieder in die Hand. Und jetzt zeige ich oder gebe euch vor oder lasse euch vielleicht auch euch reiben an mich oder Ähnliches. Das ist kluge Führung, wenn ich das auch wirklich flexibel handhaben kann. Oh Gott, das klingt so wunderbar, das merke ich schon.
Das macht Sinn, klar.
Ja, das macht Sinn. Das ist natürlich auch eine unglaubliche Anforderung. So soll es eigentlich gar nicht rüberkommen, sondern ich glaube, dass das, also wenn du als Mensch gut da in der Resonanz bist, gut im Spüren bist, dann kannst du auch, dann ist das fast so ein bisschen intuitiv, wie du dann auch auftrittst. Ob du mehr in die eine Rolle gehst oder mehr mal dann auch wieder eine Phase in eine andere Rolle gehen kannst. Oder eben auch sagst, und jetzt müssen wir ganz genau prüfen und die Qualität ist wichtig und jetzt gibt es nichts mehr, jetzt hier Tieflochbohrung machen, dass wir den Dingen wirklich auf den Grund gegangen und gekommen sind. Das wäre dann ja eher so eine richtig-falsch-Haltung.
So, wenn wir jetzt sagen, okay, das sind zwei sinnvolle Rollen, das verstehe ich jetzt so, ne, die einmal der Macher und dann einmal der empathische Befähiger. Welche Kompetenzen braucht es denn aus deiner Sicht, damit ich in diese Rollen reingehen kann? Weil du hast ja gerade gesagt, ich kann beide Rollen besetzen, auch in verschiedenen Situationen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich 1:1 zum Beispiel anders agieren könnte als in einer großen Krisensitzung von einer Gruppe, ja. Was brauche ich denn dafür als Führungskraft, um das gut auszufüllen?
Ich brauche auf jeden Fall ein gerüttelt Maß an Selbstreflexion. Also ich muss ja die Rollen kennen, damit ich auch entscheiden kann oder wechseln kann. Ne? Das ist schon mal klar. Und dazu brauche ich brauche ich die Selbstreflexion, sonst komme ich gar nicht weiter. Wenn ich mich nicht mit mir beschäftige, mit dem, was im Inneren, haben wir vorher gesagt, ich muss eine Spannung aushalten. Ich muss aushalten, dass ich es eigentlich nicht wirklich viel besser weiß als die anderen und trotzdem habe ich meine Rolle und so weiter. Also dieses in der Komplexität, ich habe immer so ein Gefühl, das hat was mit Schwimmen zu tun. Also wir schwimmen miteinander und Wasser hat es ja so an sich, das kann man auch nicht so richtig, weiß man nicht so genau immer, wo es hingeht und fühlt sich nicht so fest an, wie so ein fester Grund. Also deshalb eher, wir schwimmen miteinander. Also ich brauche diese Selbstreflexion, damit ich nicht untergehe, im Wasserbild zu bleiben. Ich brauche das, was wenn wir sagen Spannung aushalten, das heißt im Fachbegriff Ambiguitätstoleranz, also mit diesen unklaren Situationen, so uneindeutige Situationen aushalten zu können, ohne da unterzugehen, das ist ein wichtiger Punkt. Und klar, es menschelt überall, es wird immer Spannungen geben, es wird immer, also auch zwischen den Menschen, in meinem Team, mit anderen, ich bin ja nicht nur mit mir, im Gegenteil, sondern und das Managen von Beziehungen oder vielleicht auch Konflikten, ich glaube, in Führung ist es Konfliktmanagement und Führung ist eigentlich immer so ein bisschen auch eins, ne, weil sich Führung da erweist, wo es schwierig wird mit den Menschen. Also Konfliktmanagement, das in einer Art und Weise machen zu können, dass ich eben nicht zurückfalle in dieses ich sag an und alles mir nach, das ist ja auch eine mögliche Konfliktlösung, zumindest denken das viele. Aber eher eben in dem Sinne, dass ich da auch wirklich eine Klärung herbeiführen kann, dass ich frage, was ist eigentlich dahinter noch, was steckt da drunter und mich mit Bedürfnissen beschäftige, auch bei anderen und Ähnliches und keine Angst davor habe, dass da schwierige Gefühle kommen und dass da vielleicht auch jemand mal in Tränen ausbrechen kann oder sonst was. Ne? Das ist wirklich,
da haben Leute wirklich Angst davor. Ja. Ne?
Mhm. Also das erfahre ich immer wieder, dass das als ganz schlimme Situation von einer Führungskraft geschildert wird, wenn ein anderer Mensch im Mitarbeitergespräch zum Beispiel weinen muss. Und da haben viele auch Sorge dafür, was mache ich dann und komme so in Hilflosigkeit, so eine innere Hilflosigkeit, weil das ganz viel wird da auch aktiviert und ich will es ja eigentlich, ich will ja trösten, aber was heißt schon trösten? Also ich denke immer dieses Aushalten, den Raum zu halten, zu sagen, ja, es gibt was dich jetzt gerade zum Weinen bringt. Also ganz beim anderen zu sein, ganz auch da zu sein und nicht wegzugehen. Das wäre ja das andere, ja, ich sage halt nichts, aber gehe innerlich weg und denke ans, Fußballspiel heute Abend oder sonst was, das ist ja nicht gut, sondern da zu bleiben, im Kontakt zu bleiben, den Raum zu halten, ohne es zu deckeln oder ohne drüber gehen zu wollen, sagen, ach, sei nicht traurig oder ach je, na, das wird schon wieder oder kann ich was tun, dass es dir besser geht? Nein, in dem Moment einfach das auszuhalten, die Situation zu halten. Also das ist für mich schon ein Kennzeichen, jetzt komme ich doch drauf, guter Führung, wenn ich als Führungskraft, wenn die Führungskraft solche Räume halten kann, die ja sehr emotional sind. Und
praktisch gesehen gebe ich immer den Tipp, man sollte sich immer eine Taschentuchbox ins Büro stellen. Ja. Also ernsthaft, ja? Das macht sehr viel Sinn für solche Situationen. Da muss man den Raum nicht verlassen, da macht es leichter, den Raum zu halten.
Ja, genau, da zu bleiben.
Ja.
Und trotzdem kann ich sehen, ich kann was rüberschieben.
Ja, genau.
Ist gut. Ja. Vorbereitet.
Ja,
sowas. Also im Umgang mit schwierigen Gefühlen, kann man vielleicht ein kleines bisschen allgemeiner sagen, Umgang mit schwierigen Gefühlen, da erweist sich für mich schon auch tatsächlich Führungsreife. Und Mitarbeiter spüren das ja sehr. Also manchmal sagen Mitarbeiter, die Vorgesetzte, Führungskräfte, die eher noch so am Anfang sind, vielleicht noch nicht so das gut aushalten können, so, das kommt bei mir einfach nicht vor. Ne? Also meine Mitarbeiter, läuft alles gut. Ja, weil auch Mitarbeiter merken, dass wenn ich jetzt mit so einem tiefen Gefühl ankomme, das ist nicht aufgehoben.
Gut.
Ja, und das ist echt nochmal so, das ist mal auch meine Erfahrung und dass ich manchmal sage, achte mal darauf. Und wenn ein Mitarbeiter wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sich traut, auch dass sie zu weinen oder was auch immer zu zeigen vor dir, dann ist das auch ein Zeichen, dass sie dir zutraut, dass du das halten kannst. Mhm. Und das ist ein Blickwinkel, den haben wenige Führungskräfte und da ist mir schon manchmal passiert, dass ich gesagt habe, ach, so habe ich das noch nicht gesehen. Ich fand es immer nur irgendwie unangenehm, dass das jetzt so war und dachte, was mache ich jetzt? Und bin innerlich eben in diesen Hassel gekommen, dass, ojemine. Aber wenn ich das so sehen kann, sie traut mir zu, dass ich es halten kann, dann halte ich es jetzt. Ne? Das ist auch schön, also so eine Perspektive da drauf zu haben, das hilft tatsächlich Menschen, die da schon weiter sind, die da auch vielleicht da schon viel mit umgegangen sind, da was ich irgendwie noch nicht so klar sind, aber da nochmal so eine gute Perspektive drauf zu geben.
Mhm. Du hast ja in deinem Leben schon eine unfassbar hohe Zahl an Potenzialanalysen, also mit Menschen Analysen gemacht, haben die das Zeug zu Position XY, oft sind das wahrscheinlich Führungskräftepositionen,
ja.
Mehr als 800 Menschen hattest du im Einzelinterview, über 800. Das ist eine unfassbar hohe Zahl, da sammelst du natürlich extrem viel Erfahrung. Kannst du mal so 2, 3 Fragen zeigen, die du nutzt, zum Beispiel um zu sehen, ist denn da Konfliktkompetenz? Weil du machst das ja über Fragen. Also mir ist klar, wir können jetzt keinen Crashkurs machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen interessant wäre, der sich gerade die Frage stellt, oh, ich habe hier eine Führungskraft und ich bin mir nicht sicher, ob sie konfliktfähig ist oder nicht. Also wie finde ich das denn raus?
Also wenn ich sie nicht im Alltag beobachten kann, was ja die andere Variante ist,
stimmt.
Ja, da habe ich sie im Interview oder im Gespräch und dann gehe ich tatsächlich aber über Fragen, die auf die Erfahrung der Menschen gehen. Ne, ich sage, wann hast du zuletzt einen Konflikt auch oder eine schwierige Situation, vielleicht noch allgemeiner gesprochen, ne, eine schwierige Situation erlebt und wie bist du damit umgegangen? So, ich frage das sehr offen und dann erzählen mir die Personen, die Menschen ja aus ihrem Berufsalltag in der Regel ganz, ganz selten aus dem Privaten, aber in der Regel, es geht auch ums Berufliche, ne, sag ich, wann war in dem so eine schwierige Situation. Dann kann es sein, jemand erzählt mir von einer fachlichen Schwierigkeit, weil er musste sich ins neue Programm einarbeiten und das war schwierig. Und das glaube ich auch, dass das schwierig war. Und gleichzeitig gibt mir das ja auch so eine kleine Information wiederum, was wird von der Person als schwierig erachtet, so schwierig, dass ich es jetzt hier mehr auch vorstellen will. Andere berichten mir eben tatsächlich von einer Situation im Mitarbeitergespräch, Mitarbeiterin fängt an zu weinen beispielsweise. Es könnte schon tatsächlich so sein. Oder aber ein Kollege aus einem anderen Team meinetwegen und mit dem gibt es Spannungen und der liefert die Informationen nicht so. Und im letzten großen Meeting mit unserem gemeinsamen Chef kam es zum Eklat und er hat mir vorgeworfen, also dass das unser Ergebnis, dass wir nicht leisten, was wir sollen, aus seiner Sicht natürlich. Aber es wurde unsachlich und es wurde heftig und so weiter. Also das sind ja ganz unterschiedliche und zwar also sehr reale Situationen, die ich erzählt bekomme. Und das ist das eine, was die Personen denn erzählen, aus welchem Bereich sie eine Schwierigkeit nehmen. Aber damit ist das für mich noch nicht zu Ende. Ich sage, aha, danke.
Was wäre eine kurze Zwischenfrage, was wäre denn besser? Also wäre es besser, wenn Sie so eine sachliche Sache erzählen oder wäre es besser, wenn Sie so eine zwischenmenschliche Sache erzählen?
Besser ist es ist weder noch, sondern
aber was deutet das hin?
Ja, genau. Es ist eher für mich so ein klitzekleines Puzzleteil, was ich ersammle über das Gespräch, über die Potenzialanalyse hinweg, was darauf hindeutet, in welchem Stadium die Person sich auch aufhält. Und wenn sich das wiederholt oder wenn sich die auf ganz viele Fragen auch sachlich orientierte Antworten kommen, dann könnte es gut sein, dass ich jemanden vor mir habe, der eben in diesem richtig-falsch-Stadium noch steckt und sehr viel an sachlich-fachlichen Kriterien etwas festmacht, an Kennzahlen etwas festmacht, an Ergebnisdingen und Prozessen oder und Strukturen. Also das ist so ein eher Hinweisgeber, möchte ich mal. Marker, hast du vorher gesagt. So würde ich das, glaube ich, auch sehen wollen. Ich möchte, wenn es um die Frage geht, kann jemand Führungskraft werden oder nicht, immer auch zwischenmenschliche, schwierige Themen haben.
Die also, Sie freiwillig erzählen im Prinzip.
Die Sie, ja, genau. Also dann würde ich, wenn das jemand nicht von vornherein mitbringt, dann sage ich, okay, vielen Dank. Ich sehe, das ist jetzt mehr eine strukturelle Schwierigkeit. Ich hätte gerne noch eine andere Schwierigkeit gehört. Wo war es mal schwierig, weil Sie mit einem schwierigen Menschen zu tun hatten?
Gute Frage.
So, und ich glaube,
Frage.
jeder was dazu erzählen. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, oh, das wäre auch eine Art Marke. Aber nein, da konnte bisher jeder was erzählen. Und dann ist sozusagen die Richtung schon klar. Und jetzt ist die Frage, was ist denn da dann schwierig? Das ist für mich, ich möchte gerne wissen, was mein Gegenüber jetzt da als schwierig wirklich auch empfunden hat. Und ich lasse erzählen die Situation erstmal und dann frage ich so Fragen wie, wie erklärst du dir denn, dass jetzt dass der Kollege meinetwegen, wenn wir die Situation nochmal nehmen in dem Meeting mit eurem gemeinsamen Chef, wie erklärst du dir denn, dass der Kollege über deinen Fachbereich gesagt hat, ihr hättet keine Ahnung? Und dann rufe ich etwas ab, was sozusagen das die Erklärungswelt meines Gegenübers mir deutlich macht. Wie erklärt er sich, dass die Person das so handelt? Wir machen uns ständig Erklärungen. Wir sind nur unterwegs. Wir erklären uns immer die Welt. Ich glaube, das ist so. Klar. Das wissen wir. Aber das jetzt mal nicht nur, das haben wir in uns, das nennen wir implizit, aber jetzt das mal explizit zu machen, nämlich mir zu erzählen, das ist schon auch für manche eine echte Herausforderung. Und wiederum erkenne ich, wie schwer oder leicht sich jemand tut daran, wie geübt er ist in solchen Reflexionen. Wieder so ein kleines Puzzleteil für mich, wie reflektiert da jemand mit sozialen Situationen umgeht und dann eben auch die Art der Erklärung, die sich jemand macht darüber, ne, der ist halt so, das kenne ich gar nicht anders von ihm und das ist der ist weiß auch nicht und dann kommen vielleicht so im zweiten dann nochmal, ne, das ja, der ist vielleicht unzufrieden überhaupt, weil der wollte, ja stimmt, der wollte schon auch mal vor 2 Jahren, ich erinnere mich, der wollte mal auch eigentlich den Chefposten haben. Ich glaube, seither hat er keinen Bock mehr. Aha, und plötzlich erzählt die Person, indem sie sich laut Gedanken macht über das, was da passiert ist in der Situation, kriege ich was mit von seiner Welterklärung oder vorher habe ich gesagt Handlungslogik. Oder ein Macher beispielsweise, um da nochmal bei zu bleiben, ne, der erzählt dann ganz oft und sagt, naja, der hat so und so gehandelt, aber also wenn man Chef ist, ich bin ja auch Chef, ne? Also ich gehe immer und da kommt ein Mitarbeiter zu mir und will was an, da bin ich immer total tolerant. Ne? Also ich bin da ganz anders. Sofort auf sich bezogen, eigene Handlungslogik rein, eigene Wertstruktur mit hineingegeben und wie selbstredend davon ausgegangen, dass der andere eigentlich ja genauso handeln müsste. Und diesen Schritt dann nochmal, ne, rauszugehen aus dem eigenen, was man sehr gut kennt und wo man sich auch selbst sehr gut kennt, rausgehen und zu sagen, ach guck mal, die andere Person hat eine andere Handlungslogik und sich auch einfühlen zu können, ne, zu sagen, ja, wenn ich mich so in seine Perspektive hineinversetze, ich glaube, es ist schon auch nicht ganz einfach mit uns so als Team, ne, mit dem Kollegen und mir, weil wir schon auch immer wieder und so weiter. Also sich da auch ein paar differenziertere Gedanken zu machen, die über das hinausgehen, was ist nur meins. Das kurzum, in dem, wie die Menschen mir erklären, weshalb wohl die Situation so entstanden ist, wie sie entstanden ist und sie auch so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben, das gehört ja natürlich dazu, das frage ich ja dann auch, erfahre ich viel über diese Handlungslogik, über das Narrativ, das sie sich machen. Und das mache ich nicht nur einmal, also nicht nur eine Situation. Kann ja sein, dass es wirklich blöd gelaufen ist oder kann sein, dass da ungünstige Umstände waren und dass der Kollege wirklich einen ganz schlechten Tag hatte oder. Also deshalb frage ich schon, auch wenn ich sehr seriös machen kann und das ist eine große Potenzialanalyse, die trägt ja schon auch eine Verantwortung, weil du hast zu Recht gesagt, dass manchmal wirklich die Entscheidung hängt davon ab, kann jemand diesen Schritt dann machen oder auch nicht. Deshalb ist das schon, fühle ich mich da auch sehr in der Verantwortung. Deshalb würde ich niemals nur eine einzige Situation mir erklären lassen, sondern immer auch mehrere. Es kann auch sein, jemand irgendwie am Anfang hat den falschen, irgendwie auf das falsche Gleis aufgesprungen. Dann sage ich, okay, also nächste Situation, nehmen wir den so ein bisschen. Oder ich will immer auch wissen zum Beispiel, wo mussten Sie schon mal jemand eine Grenze setzen? Eine Führungsaufgabe in Reinform. Ne? Ja, und dann, aber das ist ja jetzt nicht nur Führung, das gibt es ja im Alltag auch, ne? In jedem Projekt, in jeder Zusammenarbeit. Gibt es das, wobei tatsächlich es auch Menschen gibt, die sagen, das kommt bei mir eigentlich nicht vor, weil ich verstehe mich mit allen immer richtig gut.
Was sagt ihr das dann?
Naja, da merke ich, dass jemand dann auch diesen Aspekt noch nicht gut genug oder beleuchtet und reflektiert hat, dass jemand mit einem großen Harmoniebedürfnis vermutlich unterwegs ist, müsste man dann, würde ich nochmal auch von links und von rechts nochmal auch prüfen, nochmal gucken, ob diese Hypothese stimmt und sich vielleicht einfach auch unglaublich schwer tut, sich abzugrenzen und mit der Distanz dann umzugehen oder mit dem, dass ich jemandem was zumuten muss, was nicht so angenehm ist. Auch das ist eine klassische Führungsaufgabe, jemandem eine Aufgabe zu geben, die, auf den keiner Bock hat.
Ja, macht auch nach 20 Jahren Führung noch keinen Spaß, sowas zu machen.
Genau, aber es gehört halt dazu. Irgendjemand muss die blöden Listen pflegen oder irgendjemand muss diese blöde... Was weiß ich machen, ne? Und die,
wenn du dann keine freiwillige Hand ziehst, dann hast du halt die Arschkarte. Aber ich habe es auch schon mal gemacht übrigens, dass ich bei einem Team, was sehr reif war, die hatten eine Aufgabe, es musste ein QM-Beauftragter für das Team gefunden werden. Und ich habe gesagt, eure Aufgabe ist, einen zu finden. Und sie haben keinen gefunden. Und dann bin ich nochmal in das Meeting rein und habe gesagt, Leute, ihr seid alle erwachsene Menschen und ich werde euch nicht die Aufgabe abnehmen, diesen QM-Beauftragten zu finden. Ihr setzt euch jetzt so lange in dieses Meeting, bis ihr einen gefunden habt. Und dann haben sie auch einen gefunden. Ja, das habe ich auch schon gemacht, die Erfahrung. Ja. Also manchmal muss man es vielleicht auch nicht immer selber machen, sondern einfach nochmal an das Team zurückspielen. Aber man muss sagen, ich wusste, das Team ist in der Lage, das auch zu handeln. Ne? Ja. Das kann wahrscheinlich auch nicht jedes Team.
Und
oder
nicht nur den Schwächsten.
Genau, nicht den Schwächsten rauszufiltern.
Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass du diese Einschätzung auch triffst, weil das ist ja genau, das kann ja sein, ne? Wenn du das zurückspielst und dann... machen die Domino, wer zuerst umfällt, der muss es dann halt. Ja. Und dann ist eigentlich, dann hast du dem Team nichts Gutes getan.
Richtig, ja.
Und deshalb bin ich wieder bei dem Punkt, was wir vorher gesagt haben. Also wie gehen die Teammitglieder untereinander miteinander um? Also wie sprechen die miteinander? Das ist ja, das hat ja auch eine gewisse Offenheit, ich möchte mal sagen, eine gewisse Qualität, was die du beobachten kannst, die du mitkriegst, wenn du als Führungskraft mit dem Team zu tun hast. Und da hast du, bist du nur Beobachter, da nimmst du auf, da nimmst du wahr und dann kriegst du mit auch was von der Reife deines Teams und entsprechend kannst du da auch im einen so und im anderen Fall so agieren und, oder solltest du auch das machen.
Ja. Jetzt kommt schon die letzte Frage, Ursula, die ich noch heute an dich habe. Ja, wirklich, verrückt, oder?
Ja, raus damit.
Meine letzte Frage ist, also jetzt mal angenommen, ich bin jetzt eine Führungskraft, habe uns gerade zugehört, habe dir zugehört vor allem und möchte mich weiterentwickeln. Unterm Strich, was würdest du sagen, welchen Impuls, welchen Gedanken würdest du dieser Führungskraft mitgeben? Wo kann jeder ansetzen?
Da, wo es weh tut.
Das ist ein guter Ansatz, glaube
also,
ich.
Ja. Also dort, wo ich selbst merke, dass ich meine, wenn du jemand, der sagt, ich möchte mich selbst weiterentwickeln, da ist ja schon ganz viel vorher passiert. Da ist jemand schon in die Reflexion gegangen, da hat jemand schon, da gehe ich davon aus, da merkt jemand, oh, da und da bin ich, da ist mein Perfektionismus mir im Weg oder boah, da habe ich mich nicht rechtzeitig, habe ich mich nicht getraut, Nein zu sagen und habe mich hinterher vielleicht geärgert oder das hat mich 2 Tage umgetrieben. Also da ist jemand wirklich auch mit sich schon im in der Arbeit, könnte man sagen, ne? Und hat schon ein Gefühl dafür, wo das eigene Grenzen da immer mal wieder auftauchen und das tut weh, also davon gehe ich jetzt mal aus, oder deshalb würde ich sagen, da gibt es, da hinzugehen und zu sagen, okay, was ist da, was ist, hey, lass gucken, lass reflektieren, lass mal reingehen und lass dir helfen. Also geh auch selber mal eine Zeit lang in einen, such dir einen Coach, eine Coachin, zu der du Vertrauen hast und das ist ein richtig guter Partner, vor allen Dingen so Part-Time. Du kannst auch Intervisionsgruppen, finde ich persönlich, für mich immer riesig gut. Ich habe eine Intervisionsgruppe schon seit Jahren, 12 Jahre oder sowas, das ist das eine. Das ist wahnsinnig vertraut, das ist sehr gut. Und dann habe ich aber auch immer mal wieder so kürzere Intervisionsgruppen, die sich zu einem bestimmten Thema auch nochmal wie Topf auf Deckel finden. Und das erlebe ich dann so als Booster. Aber das finde ich schon auch ein ganz, ganz super guter Weg, sich jetzt, wenn es jetzt nicht so ein professionelles Coaching auch vielleicht nicht möglich ist oder nicht sein soll, sich Impulse und Inputs zu holen, sich auf der Peer-Ebene, also deshalb Intervision auch auszutauschen. Und wenn du da reingehst und sagst, hey Leute, ich will irgendwie weiterkommen und weiß nicht recht wie und drehe mich im Kreis oder ich wüsste schon, was ich machen soll, aber es geht nicht. Oder ich, ne, also so. überall und es resoniert, dann ist das hervorragend. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, gerade wenn es auch schwierig wird.
Da, wo es wehtut, anfangen. Das ist ein guter Punkt, ja. Vielen Dank für deine ganzen Impulse. Es waren, wie immer, wenn ich mit dir rede, spannendes Gespräch. Ja. Schön, dass du dabei warst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.